Vis-à-vis.
Wir werden jung sein. Ist das die Auseinandersetzung mit Ihrem eigenen Älterwerden?
Ja, also für jeden mittelalten Mann ist das, glaube ich, irgendwann so ein Thema. Und wenn man dann noch eine gewisse Eitelkeit mit sich bringt und noch so einigermaßen eine schöne Erinnerung an die Jugend hat, dann kommt man wahrscheinlich automatisch irgendwann dazu. Mir geht's eigentlich so, dass ich denke, bisher ist alles okay. Außer beim Fußball ist manchmal wirklich erstaunlich, wie viel schneller die jungen Leute dann wirklich sind. Also wir haben da manchmal 18-Jährige, die da mitspielen. Ich finde es einfach eine ziemliche Zumutung, wie schnell die sind. Bisher konnte man noch mit Technik einiges ausgleichen, aber da wieder nochmals in so eine Athletik zu kommen, wäre schon nicht so schlecht.
Ich fand das ja bezeichnend, den Titel Wir werden jung sein, nicht Wir wollen jung sein.
Naja, es geht ja um ein Medikament, ne, was entdeckt wird und was dazu führt, dass Menschen jünger werden können. Und ich habe jetzt die letzten Wochen, Monate mal in meinem Bekanntenkreis öfter mal so gefragt, wie sich die Leute so entscheiden würden. Und mein Eindruck war, dass spontan erstmal doch eine ganze Menge Leute bereit wären zu sagen, hey, wenn es sowas gibt, gib's mir.
Sie sind ja selber Jahrgang 1970, also Ü50, Journalist, Bestseller, Autor von Krimis, von so einer Art Ratgeber für älter werdende Männer, gemeinsam mit Jochen Gutsch autobiografischen Büchern über ihre Familie und eben auch Romanen. Und ich will es trotzdem noch mal ein bisschen mehr erläutern, worum es eigentlich in Wir werden jung sein gehen. Denn im Kern natürlich um den Traum von der ewigen Jugend. An der Berliner Charité forscht eigentlich der Wissenschaftler erstmal zu einem Medikament, um Herzkrankheiten heilen zu können. Und da ist ja eigentlich, dass die Leute dann immer jünger werden, wenn sie das Medikament einnehmen, ist ja eher so ein Kollateralschaden.
Ich habe einen Artikel irgendwann gelesen, wo es um die Forschung ging, die gerade weltweit läuft zu diesem Thema. Und das ist eines der Felder, wo am meisten investiert wird im Moment, Milliarden weltweit. Und was mich interessiert hat, war allerdings, dass das kein Science-Fiction mehr ist, sondern dass die Wissenschaftler sagen, dass es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann ist. Und Optimisten sagen, in 10 Jahren könnten wir so ein Medikament haben, was die Zellen reprogrammiert und uns alle eigentlich stufenlos jünger werden lassen kann. Also man könnte dann relativ frei bestimmen, wie jung man werden will, ob man einfach nur so jung bleiben will, wie man ist, oder ob man wieder zurückreisen will. Und ich war überrascht, dass so wenig darüber gesprochen wurde, weil das ist ja schon eine alte Sehnsucht der Menschheit. Ne? Dass es jetzt möglicherweise dabei ist, ein reales Thema zu werden, hat mich sehr interessiert. Und da das gleichzeitig dann korreliert noch mit meiner eigenen verschleppten Midlife-Crisis, dachte ich, okay, das wäre doch ja mein Thema.
Ich war so hin und her gerissen, ob ich das wirklich wollen würde, dieses ewig jung bleiben oder auch immer jünger werden.
Mir ging es auch so, dass ich anfangs erstmal dachte, boah, eigentlich eine super Idee. Je länger ich dann darüber nachgedacht habe und darüber gearbeitet habe, umso größer wurden meine Bedenken, weil es natürlich nicht nur privat, sondern auch gesellschaftlich natürlich sehr, sehr viel verändern würde. Also die ganze Frage der Generationenfolge, die Frage, wer darf noch Kinder bekommen, weil wenn wir uns jetzt als Generation einfrieren und immer da bleiben, dann haben wir irgendwann ein Überbevölkerungsproblem, wenn unsere Kinder jetzt auch wieder Kinder haben wollen. Das heißt, wir müssten irgendwann dann extrem die Geburten regulieren. Und es wird keine Rentensysteme mehr geben, es wird das ganze Gesundheitssystem würde komplett sich verändern. Also es hätte weitreichende Auswirkungen für uns alle. Aber mich hat natürlich vor allem die individuelle Perspektive interessiert. Und deshalb habe ich da eben so ganz verschiedene Figuren in meinem Buch, die ganz unterschiedlich alt sind, unterschiedlichen Situationen, um an denen wirklich durchzudeklinieren, was bedeutet das, wenn man jetzt auf einmal ungewollt, ja, in dem Fall, weil die ja an so einer medizinischen Studie teilnehmen, wo es eigentlich um Herzmuskelkrankheit geht. Und auf einmal merken sie, dass sie schon viel jünger geworden sind, als sie eigentlich dachten, dass sie sind. Und ja, was macht das mit einem Menschen, wenn das so ist?
Wir haben einen Schüler, eine Ex-Leistungssportlerin, einen schwerkranken Immobilienhai und eine Frau, die unbedingt ein Kind will. Wie sind Sie auf diese 4 Figuren gekommen?
Ich habe überlegt, wer könnte jetzt besonders alterssensibel sein, in welcher Situation. Und da war so eine Leistungsschwimmerin, die eigentlich schon Rentnerin ist mit Ende 20 und die dann auf einmal wieder einen Weltrekord schwimmt, weil sie eben diese Verjüngung erfährt. Interessant. Oder eben eine Frau, die eben zu lange gewartet hat, um ein Kind zu bekommen und dann eben, wo es dann schwer wurde und was auf einmal auch geht. Oder eben der alte Unternehmer, der Schwerreiche, der sein Erbe schon den Kindern ankündigt und auf einmal dann doch länger bleibt, als er vorhatte. Besonders dramatisch vielleicht der 16-Jährige, der sich zum ersten Mal verliebt und als er dann endlich die Dame seiner Wahl bereit ist, mit ihm ins Bett zu gehen, er zu nichts mehr fähig ist, weil er halt biologisch gerade 8 Jahre alt geworden ist und entsprechend seine Geschlechtsorgane sich auch zurückentwickelt haben. Also das war für mich natürlich ausschlaggebend für die Wahl der Figuren, einfach mir da welche auszusuchen, für die 8 Jahre Unterschied was bedeuten. Und später werden die ja noch jünger, ne? Dann werden sie ja 18 Jahre jünger und dass da was dranhängt, dass es da um was geht.
Ich würde jetzt gar nicht so viel erzählen wollen, wie die Geschichte weitergeht und wie sie dann am Ende auch endet, weil das hat ja so Auf und Abs und immer zwischendurch auch absolute skurrile Momente.
Ja, na, grundsätzlich bin ich ja jemand, der sich gerne mit den humoristischen und lustigen Seiten des Lebens auch beschäftigt und gerade so in diesen dramatischen Situationen entsteht ja automatisch Humor, einfach durch Druck, durch welche Situationen, die sich Probleme, ne? Also die Basis von einer guten Komödie ist ja immer das Drama. Und Leute benehmen sich ja einfach auch grundsätzlich auf eine komische Art und Weise, wenn sie in Probleme kommen. Aber ich habe versucht, ganz eng an diesen Figuren zu bleiben. Also ich wollte jetzt das sollte kein Wissenschaftsbuch werden, das sollte kein Wissenschaftsthriller werden, wollte jetzt nicht mit meinem Wissen protzen, was ich mir wirklich mühsam anrecherchiert hatte, sondern wollte ganz eng an diesen Figuren sein und mit denen sozusagen in deren Logik diese Geschichte erleben. Und dann ergibt sich es halt so, wie es sich ergibt. Also die haben mich zum Teil auch wirklich überrascht, die Figuren, weil die auch ganz anderes reagiert haben, zum Teil, als ich es mir vorgestellt habe vorher, aber was mir dann viel logischer erschien, weil es mehr mit ihrem Wesen zu tun hat und mit ihren, mit dem, wie sie waren.
Also ich fand es ein total interessantes Gedankenexperiment, worüber ich wirklich nach dem Lesen lange, lange nachgedacht habe und gedacht habe, was würde ich jetzt wollen? Und ich bin noch nicht zu einer Entscheidung gekommen, weil wirklich für und wieder so wirklich aufgefächert werden und ich eigentlich am Ende als Leserin da relativ offen zurückgeblieben bin.
Bin ich selber auch unentschieden. Würde wahrscheinlich tendenziell eher dazu neigen, wenn man mir jetzt diese Pille anbieten würde, sie zu nehmen, weil ich einfach sehr neugierig bin und immer wissen will, wie es weitergeht. So, ja, also das wäre, glaube ich, die größte Kränkung des Todes wäre für mich, dass man die Fortsetzung nicht mehr erfährt, nicht mehr weiß, was aus den Kindern, aus den Enkelkindern und so wird. Also die reine Neugier würde mich wahrscheinlich dazu treiben, es zu tun. Zumal man ja auch immer noch die Möglichkeit hätte, sein Leben irgendwann zu beenden. Also es ist ja nicht so, dass man wie in Simone de Beauvoirs Roman dann irgendwann dazu verurteilt ist, ewig zu leben und auch kein Selbstmord mehr einen irgendwie rausbringt aus der Schleife. Sondern diese Option hat man ja eigentlich immer, was ja auch wieder beruhigend ist, dass man dem auch ein Ende bereiten könnte. Aber es ist schon, glaube ich, so, dass wir alles, also was mit Freiheit zu tun hat, auch Demokratie und was damit zu tun hat, anstrengend ist und herausfordernd ist. Und die Leute, je mehr Entscheidungen man treffen muss im Leben, desto bewusster muss man leben, desto mehr muss man nachdenken. Und ich weiß nicht, ob diese Herausforderung, diese Freiheit so für jeden so toll wäre.
Wer sind denn so Ihre ersten Kritiker, wenn Sie Bücher schreiben? Ihre Frau, Ihre Eltern?
Das ändert sich. Also meine Frau immer, kriegt eigentlich immer das relativ früh zu lesen. Und dann habe ich immer so, je nach Buch, 5, 6 Testleser, Testleserinnen, die das bekommen, bevor es ins Endlektorat geht. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen verunsichernd, weil es ja noch gar nicht richtig fertig ist und man dann schon so echte Lesermeinungen bekommt. Ja. Auch manchmal überraschend, was den Leuten so auffällt. Aber es ist durchaus eine lohnende Sache.
Die Töchter auch? Also die sind jetzt über 20, lesen die
auch? Ja, die Töchter auch. Also zum Beispiel haben die jetzt auch in dem neuen Buch, Wir werden jung sein, habe ich denen vor allem die Kapitel über Jakob gegeben, der 16 ist, und um einfach zu wissen, ob der irgendwie einigermaßen überzeugend klingt, so als 16-Jähriger, und weil sie ja noch näher an dem 16-Jährigen sind als ich. Aber also interessiert mich auch sehr, was die davon halten und wie die so damit umgehen. Und dann spielt ja in dieser Generation, spielen ja jetzt auch Themen eine Rolle, die mir jetzt noch nicht so geläufig sind, das ganze Gendertum und die ganzen Probleme und was man alles nicht mehr sagen darf und wie so. Und da werde ich natürlich auch dann entsprechend hingewiesen auf die roten Linien, die ich dann umso lustvoller überschreite.
Ja. Sind Sie Ihren Töchtern manchmal peinlich oder peinlich gewesen, vor allem wahrscheinlich, als Sie in der Pubertät waren?
Ja, immer, ja. Eines der Wesensmerkmale von Eltern, dass sie einem peinlich sind. Aber ich war natürlich immer besonders peinlich. Auch unter anderem, weil ich halt lange diese Kolumne geschrieben habe, wo ja der erste Zungenkuss und alles, was meine Töchter so erlebt haben, fein säuberlich dokumentiert wurde. Zwar immer in einer gewissen ironischen Brechung, aber dann doch schon so, dass die Lehrer auch, die das immer gelesen haben, immer wussten, jetzt, das ist gerade passiert. War den Töchtern dann irgendwann nicht mehr so wichtig, weil sie gemerkt haben, niemand in ihrer Generation liest Zeitung.
Waren die Kolumnen in der Berliner Zeitung, ne?
Genau. Mhm. Und also nur die Lehrer lesen das, und da war es eher von Nutzen, sympathiemäßig. Aber ja, die Peinlichkeit ist eigentlich auch bis heute natürlich klar. Grundwesen meiner väterlichen Existenz.
Sie selber haben ja auch ja bekannte Eltern. Ihr Vater Künstler, die Mutter Historikerin, Annette Leo. Sind Sie eigentlich auch immer gefragt worden, sind Sie der Sohn von? Quasi, dass man selber auch gemessen wird an seinen Eltern?
Ja, eigentlich eher nicht, weil wir in so unterschiedlichen Bereichen unterwegs waren. Also meine Mutter eben seriöse Historikerin, mein Vater Maler. Als ich dann angefangen habe zu schreiben, war das eher ein Bereich, wo die noch nicht so unterwegs waren. Insofern ist eher umgekehrt, dass meine Eltern dann relativ schnell gefragt wurden, ob sie die Eltern von sind. Was für meinen Vater, glaube ich, ein bisschen schwierig war. Weil er das eher umgekehrt gerne gehabt hätte, aber eher in der Richtung.
Ich finde ja die Bandbreite Ihres Schaffens ausgesprochen erstaunlich. Also wirklich von ganz ernst, von Krimi bis zu extrem lustig.
Ich schreibe halt immer das, was mich gerade am meisten interessiert. Und meist finde ich es irgendwann langweilig, wenn irgendwas funktioniert und es dann nochmal zu wiederholen oder in eine ähnliche Richtung zu gehen. Was Verlage natürlich immer am liebsten haben, ne? Dass wenn irgendwas funktioniert, dass man es dann nochmal macht und nochmal. Und dass sozusagen jeder Buchhändler schon immer weiß, jetzt kommt der neue Maxim Leo, ist wieder genau das. Also wirtschaftlich wäre es sinnvoll, so zu arbeiten. Aber mir geht es eher so, dass ich ja eigentlich immer so gucke, was mich gerade bewegt, was mich gerade interessiert. Und das mache ich dann. Also weil irgendwas jetzt nur zu schreiben, weil ich denke, dass es jetzt irgendjemand anderen interessieren könnte, reicht mir nicht. Und es ist lustig, so diese Genres zu wechseln und auch mich selber immer neu herauszufordern. Weil ich glaube, Dinge, von denen man von Anfang an weiß, dass sie funktionieren, auch so ein bisschen, ja, dann wird man vielleicht auch ein bisschen müde dabei.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.